auf einen Mindset Coffee mit. Der Podcast für alle, die nicht nur über Transformation reden, sondern den Wandel tatsächlich gestalten. Wir sind Rodelio
und Julia und wir sprechen mit spannenden Gästen aus dem Mittelstand darüber, wie sie den Wandel erleben und welche Rolle das Mindset dabei spielt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mindset Coffee Podcasts. Ich freue mich heute ganz besonders auf meinen Podcast-Gast Helmut Hollweg. Helmut ist Vorstand der PSD Bank Nürnberg, einer großen Genossenschaftsbank. Und Helmut, dort bist du seit 2008 im Vorstand und verantwortest die Bereiche Kredit, Organisationsentwicklung, Banksteuerung und digitales Marketing sowie das Beauftragtenwesen. Schön, dass du da bist, Helmut.
Ja, vielen Dank, Julian, dass ich da sein kann.
Wie immer habe ich einen kleinen Fakt mitgebracht, den ich sehr spannend über den Gast finde. Helmut, ich habe gelesen, dass ihr mit der PSD Bank eine lokale Crowdfunding-Plattform aufgebaut habt, die Wunscherfüller heißt. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, wir sind ja, du hast ja gesagt, wir sind eine Genossenschaftsbank und der grundsätzliche Gedanke einer Genossenschaft ist, wir sind für unsere Kunden bzw. Mitglieder da und wir sind eine Bank aus der Region für die Region. Und das ist auch der Hintergrund. Also wir sind jetzt leider nicht kapitalgetrieben, jetzt die großen Banken, sondern wir waren von der strategischen Ausrichtung schon immer in der Region unterwegs. Und von dem her fühlen wir uns natürlich auch der Region verpflichtet und auch wollen da unsere Verantwortung zeigen. Und Crowdfunding heißt ja, dass wir sagen, es kommt eine entsprechende Gruppe zusammen, die sich für ein Projekt interessiert und es fördern will. Und wir wollen das dann auch nochmal fördern, quasi Hilfe zur Selbsthilfe. Und es gibt ja so viele Dinge in der Republik und auch in unserer Region, die förderwürdig sind und so viele gute Ideen. Da wollten wir einfach einen kleinen Beitrag dazu leisten.
Sehr schön. Tolle Initiative. Danke für die kurze Einführung. Helmut, der Podcast heißt der Mindset Coffee Podcast. Zu Beginn die wichtige Frage, bist du Kaffee- oder Teetrinker?
Mittlerweile Teetrinker. Also ich war in der Vergangenheit, habe ich wirklich 2 Kannen Kaffee getrunken, bis ich es körperlich irgendwann einmal gemerkt habe. Und habe dann versucht, das sukzessive runterzufahren. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, mit dem sukzessiven Runterfahren, das hat nicht wirklich funktioniert. Und ich bin mir vorgekommen, wahrscheinlich, ich habe noch nie geraucht, nur ich höre es immer, wenn du das Rauchen aufhören willst, dann musst du komplett aufhören. Und so habe ich es dann auch mit dem Kaffee gemacht, weil zu den 2 Kannen sind dann auch ein paar Espresso-Tassen dazugekommen. Und ich habe es dann wirklich hart durchgezogen, hatte ja mal 1-2 Rückfälle. Und auch heute noch, also, wenn ein Kollege mit einem selbstgebrühten oder auch daheim mit einem selbstgebrühten Kaffee an mir vorbeigeht, ich komme mir vor wie in den Cartoons, ich fliege dann der Duftwolke hinterher. Von dem her, ich bin auf Tee umgestiegen.
Aber im Herzen dann doch noch einen Kaffee trinken.
Absolut.
Sehr schön. Helmut, ich hatte ja jetzt gerade schon mal ein bisschen kurz skizziert, was du heute machst. Führ uns doch mal ganz kurz durch deinen persönlichen Werdegang, wie du der geworden bist, der du heute bist.
Ja, ist eine gute Frage, beziehungsweise ein guter Hinweis. Muss ich jetzt leider doch einmal stöbern. Ja, ich habe mal ganz klassisch mit einer Banklehre angefangen. Es war damals die zweitgrößte Bank, die war noch grün. Da hat es einmal den Werbespruch gegeben mit dem grünen Band der Sympathie. Und bin dann ja da auch groß geworden nach der Ausbildung, war im Zahlungsverkehr eingesetzt, da die erste Führungserfahrung mitgenommen, bin dann in die Bankkalkulation, es war eigentlich richtigerweise das Controlling. Von da war ich dann noch mal eine Zeit lang in München und in Frankfurt. Und dann hat es mich aber auch wieder in die Heimat gezogen. Ich habe dann auch festgestellt, Franken sind nicht so mobil wie vielleicht die Norddeutschen. Vielleicht ist das auch historisch bedingt oder zumindest hat es für mich zugetroffen. Und ja, dann hat sich die Gelegenheit ergeben, bei der PSD Bank im Controlling-Bereich aufzubauen. Und es war eine sehr interessante Zeit und auch eine sehr schöne Zeit, weil man eigentlich mit einem weißen Blatt Papier anfangen hat können. und bin da nach 10 Jahren dann in den Vorstand gekommen. Also ursprünglich war das überhaupt nicht mein Gedanke, in den Vorstand zu gehen. Bin aber dann ein bisschen angestupst worden, damals durch meinen Chef. Ich soll mich da mal mit auseinandersetzen und dann auch intensiver mit auseinandersetzen und bin dann doch zu der Entscheidung gekommen, dass ich den Schritt dann auch gehe. Und so bin ich jetzt seit 2008 im Vorstand der PSD Bank und im Schwerpunkt dann auch in den Bereichen, wie es vorhin aufgeführt hast. Also da war jetzt nicht ein großer Change mit drin und macht mir riesig Spaß, auch in der jetzigen Phase noch. Mhm. Wobei die Bankenlandschaft sich die letzten Jahre schon deutlich verändert hat. Und auf der anderen Seite ist es auch gut so, weil wir doch Dinosaurier sind.
Inwiefern hat sich die Landschaft da geändert?
Ja, es gibt ja, ich sage immer, Trio Infernale für die Bankenbranche ist Nullzinspolitik bzw. Negativzinspolitik. Es ist die Regulatorik und die Digitalisierung, wobei ich bei der Digitalisierung, da gibt es jetzt nicht nur Schatten, sondern auch Licht, weil da sehe ich auch unheimlich viele Chancen für die Banken. Regulatorik ist natürlich für im Verhältnis jetzt kleinere Häuser, wie wir jetzt eins sind, wir sind auch eher regional aufgestellt, müssen aber die gleichen Anforderungen stellen bzw. bringen wie jetzt ganz große Häuser. Es ist natürlich dann schon auch ein Kraftakt. Und bei der Nullzinspolitik, da kämpfen dann alle Banken gleichermaßen. Das Geschäftsmodell einer Bank, einer Universalbank, so wie es in der Vergangenheit funktioniert hat, ist in der Form einfach nicht mehr so belastbar wie jetzt noch vor 10 Jahren.
Jetzt hast du gerade das Thema Digitalisierung schon angesprochen und die Transformation einfach, die der ganzen Branche im Moment vorsteht bzw. schon in vollem Gange ist. Gleichzeitig hast du gesagt, von den Bereichen in deinem Vorstandsressort hat sich seit deinem Antritt 2008 nichts geändert. Aber was hat sich inhaltlich geändert mit der Transformation bzw. was habt ihr auch aktiv verändert?
Also vielleicht noch eins von den Bereichen. Es hat sich in Teilen schon was geändert, nur im Großen ist es gleich geblieben, weil wie ich angetreten bin, waren wir noch ein Dreiervorstand, jetzt sind wir ein Zweiervorstand. Und natürlich jetzt zu der eigentlichen Frage, inhaltlich und auch methodisch hat sich unheimlich viel verändert. Fangen wir mal mit dem Personal an. Meines Erachtens ist das das wichtigste Kapital, was wir im Haus haben. Und wir haben dann schon auch die Erfahrung machen dürfen, dass unsere Mitarbeiter das Know-how besitzen und nicht der Vorstand und nicht der einzelne Abteilungsleiter, Abteilungsleiterin, sondern das eigentliche Know-how ist bei unseren Mitarbeitern und die Erkenntnis hat uns dazu auch veranlasst, immer mehr unsere Mitarbeiter mit ins Boot zu holen. Wenn wir jetzt was aufsetzen, müssen wir auch sagen, wir versuchen das aus eigenen Mitteln zu machen. Nicht jetzt jemanden von McKinsey oder Boston Consulting ins Haus zu holen und zu sagen, erstellen wir da mal ein tolles Konzept für die nächsten 5, vielleicht auch 10 Jahre, sondern wir versuchen das auch immer aus eigener Kraft zu stemmen. Und da stellen wir auch wieder fest, unsere Mitarbeiter sind im stark verbunden mit unserem Haus und da kommen auch sehr, sehr gute Ideen bei raus. Natürlich müssen wir die fördern diesbezüglich und man muss ja auch vom Mindset etwas öffnen, also sagen, du darfst auch dich mit einbringen, weil du die Möglichkeit hast, das Haus mit zu verändern. Und das wird auch sehr gut mit angenommen. Es war in der Anfangsphase keine Selbstverständlichkeit. Mittlerweile läuft es deutlich, deutlich besser. Also das schwebt einmal über allem, dass wir versuchen, unsere Mitarbeiter mitzunehmen, abzuholen und dass unsere Mitarbeiter, und da können alle dazu, also vom kleinsten Glied bis eben hoch in die Entscheiderebenen, dass wir wirklich die, ja, jetzt habe ich mal so einen Schnitzer drin. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich anfangen soll, nur dass wir wirklich die Mitarbeiter mit abgeholt haben. Der nächste Punkt ist natürlich in Bezug auf das Processing als solches. Also die Arbeitsabläufe, da waren wir in der Vergangenheit schon immer gut. Kompetenz der PSD Bank Nürnberg war mit relativ wenig Aufwand von den Ressourcen her, aber auch von den Kosten her, ein großes Volumen umzusetzen. Da haben wir jetzt eine sehr, sehr gute Entwicklung die letzten Jahre hingelegt, weil wir wirklich in eine Digitalisierung, in eine Automatisierung wirklich Gehirnschmalz mit reingesetzt haben und das erfolgreich. Auf der anderen Seite müssen wir auch konstatieren, da haben wir noch sehr, sehr viel vor uns, weil wir auch abhängig sind von unserem Dienstleister, von unserem Rechenzentrum. Und da haben wir sicherlich auch noch entsprechend Potenzial. Da haben wir auch, wenn es geht und wir das als sinnvoll erachtet haben unter Kosten-Nutzen-Chancen-Risikogesichtspunkten, dann auch Subsysteme eingesetzt. Und da waren wir in der Vergangenheit auch sehr, sehr zufrieden damit. Und es war auch sehr wichtig, dass wir in Teilen Subsysteme eingesetzt haben, weil wir da die Performance dann deutlich verbessern konnte. Sei es jetzt von der Durchlaufzeit, sei es aber auch von der Abschlussstrecke als solches, dass wir hier deutlich intuitiver und innovativer unterwegs waren. Sei es für den internen Bereich, für die Mitarbeiter, die Arbeitsprozesse, aber auch auf der anderen Seite noch wichtiger sind dann auch die Prozesse, die unsere Kunden im Online-Bereich durchlaufen. Ja, von dem her, da waren wir sehr gut unterwegs.
Jetzt hast du schon gesagt, ja, die Mitarbeiter sind der Kern dieser Veränderung und dann habt ihr dadurch auch in euren Prozessabläufen ein bisschen was verändert. Was ist denn so eine konkrete Innovation, über die du auch sprechen kannst natürlich, die ihr vorangetrieben habt und wo ihr jetzt merkt, Mensch, damit verbessern wir uns intern, aber auch Richtung Kunde sehr stark?
Sicherliche Innovation, das ist jetzt seit geraumer Zeit haben wir die implementiert, war jetzt im Kreditbereich, da haben wir auf ein Subsystem sind wir da ausgewichen. Im Baufinanzierungsbereich in letzter Konsequenz haben wir hier einen Prozess ohne Schnittstellenbruch. Das heißt, egal ob jetzt der Kunde über den Online-Bereich kommt und sagt, er stellt hier eine Anfrage, wird quasi von der ersten Anfrage bis dann im Best Case bis zur Kreditgenehmigung der Fall zu 100% digital bearbeitet. Und der Kunde hat zu jeder Zeit Einblick über den Status seiner Anfrage bzw. seines Antrages. Und er weiß dann auch im Vorfeld, wann er mit einer Genehmigung bzw. mit einer, im schlechten Fall, mit einer Ablehnung rechnen kann. Also da haben wir wirklich eine totale Transparenz geschaffen, was extrem gut ankommt. Die andere Seite ist auch, egal ob er dann über den Kanal Telefon kommt, es ist das gleiche System, die gleiche Datenbank, da sind wir omnikanal unterwegs oder aber auch, wenn er im Präsenzbereich bei uns aufschlägt, da haben wir einen sehr, sehr guten Prozess hingelegt und da haben wir stark in die Automatisierung gesetzt. Das heißt auch, dass man immer an dem einen oder anderen Punkt noch einmal drüber nachdenken muss, wenn das so ist, dann entscheide ich so, sondern zu einem großen Teil übernimmt es dann das System. Weil wir auch festgestellt haben, und dafür sind wir alle Menschen, dass Mitarbeiter unterschiedlich von den Entscheidungen vorgegangen sind. Und da waren wir dann auch der Meinung im Haus, das ist nicht wirklich gerecht, weil da muss dann der Kunde Glück oder auch Pech haben, je nachdem, wo er hinkommt. Also es war jetzt eher die Ausnahme, nur wir haben es auch festgestellt, dass wir dann das System so weit wie möglich transparent machen wollen. Und da haben wir die ganzen Kriterien versucht, in das System reinzupacken, und es ist uns auch sehr, sehr gut gelungen.
Das heißt, hier geht es nicht um ein Ersetzen der Mitarbeiter, sondern vielmehr um ein Erleichtern der Arbeit mit diesem neuen System.
Genau.
Wie würdest du jetzt generell sagen, werden solche Innovationsprozesse bei euch angestoßen? Wird es eher top-down angestoßen? Das heißt, es gibt eine große Marschroute, oder wird sowas aus den Mitarbeiterkreisen vorangetrieben?
Sowohl als auch. Also, wir haben einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess implementiert. Es gibt Prozessverantwortliche, die sind dann auch verantwortlich, dass der Prozess mindestens einmal im Jahr überprüft wird, nochmal nachjustiert wird. Und auf der anderen Seite haben wir dann auch Paten für Teilprozesse implementiert. Und gleichzeitig, nachdem wir nicht mehr großartig die Individualität pro Mitarbeiter zulassen, sondern sagen, wenn ihr eine gute Idee habt, dann bringt die Idee mit ein, sind die Mitarbeiter ja vor der Herausforderung, wenn sie sagen, an der einen oder anderen Stelle könnte man was besser tun, das dann nicht mehr für sich nur oder nicht nur für sich selber besser zu machen, sondern das dann entsprechend an den Paten bzw. an den Prozessverantwortlichen weiterzugeben, damit der Vorteil dann auch für alle greift. Von dem her haben wir einmal die Prozessverantwortlichen. Wir haben natürlich dann auch nochmal die entsprechenden Verantwortlichen für den jeweiligen Bereich, die auch angehalten sind, das Ganze noch einmal qualitäts zu sichern. Auch da kommen gute Vorschläge. Und in letzter Konsequenz dann durch den kontinuierlichen Verbesserungsprozess, das ist dann immer eine Gruppe, die regelmäßig zusammenkommt, die sich über die einzelnen Themen regelmäßig unterhält und nochmal sich Gedanken macht, was sind jetzt auch für Beschwerden aufgekommen. Also wir haben ein aktives Beschwerdemanagement, dass hier dann die Gedanken mit in den Prozess mit eingeführt werden. Also da stecken wirklich viele Mitarbeiter zusammen, die Prozesse entsprechend zu verbessern und das auch bereichsübergreifend, was auch nochmal wichtig ist, weil das waren die Erfahrungen aus der Vergangenheit, dass jeder Bereich für sich mal draufschaut und sagt, das ist gut. Nur wir hatten ab und an nicht wirklich den Blick von oben auf den kompletten Prozess. Mhm. Und das ist uns mit dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, mit der Institutionalisierung recht gut gelungen, dass wir den kompletten Ablauf von A bis Z nochmal transparent darstellen und wirklich alle Ausläufer noch einmal damit reinfließen lassen. Das nächste, was wir haben, wir arbeiten jetzt auch regelmäßig mit Kunden zusammen, weil im Endeffekt sind ja unsere Kunden unsere Brötchengeber bzw. zahlen unsere Brötchen, und der Kunde entscheidet in letzter Konsequenz, ist es jetzt ein guter Prozess oder auch nicht. Das haben wir vor 2-3 Jahren haben wir das dann auch institutionalisiert. Wir arbeiten mit Mom-Tests, also das heißt, wir gehen auf die Straße, fragen dann querbeet, gehen aber auch auf unsere eigenen Kunden zu, befragen hier nochmal, wie hast du den Prozess empfunden, was könnte man besser machen, was ist aus deiner Warte sehr gut gelaufen. So, dass wir nicht nur in unserem eigenen Saft schmoren, sondern auch dahingehend, ja, dass der Kunde der wichtigste Ideengeber ist.
Wie reagieren die Kunden darauf?
Durchwegs positiv. Sicherlich der eine oder andere hat ja mal Ressourcenprobleme oder Zeitprobleme, nur jetzt aus der Hüfte geschossen, zu 85% durchweg positiv. Es ist eine Wertschätzung des Kunden gegenüber. Auch ich bin jetzt vor 2,5 Jahren, glaube ich, das letzte Mal auf der Straße gewesen. Bin dann tatsächlich auf wildfremde Leute zugegangen. Ist nicht immer gut vorstanden, ist das vielleicht nicht immer gewohnt. Nur es war auch hochinteressant. Mich hat es einfach mal interessiert, wann die Filialen, wann Kunden das letzte Mal ihre Filiale besucht haben, ihre Bankfiliale. Und gar nicht jetzt PSD-Kunden, sondern querbeet. Und es war für mich doch sehr ernüchternd bzw. auch überraschend. Weil ich bin dann auch speziell einmal auf veräldertes Klientel ausgewiesen, wo ich mir gedacht habe, okay, die werden zumindest regelmäßig am Vierteljahr dann in der Filiale sein. Weit gefehlt. Echt weit gefehlt. Von dem her, wir versuchen unsere Kunden auch entsprechend mit reinzuholen.
Es bedarf natürlich bei den Mitarbeitern definitiv einer großen Offenheit, weil da vielleicht auch das ein oder andere dann vom Kunden her transparent gemacht wird oder offen angesprochen wird, was vielleicht gerade noch nicht so gut läuft. Und du hast vorhin das Stichwort Mindset öffnen schon genannt, dass das bei den Mitarbeitern ganz wichtig ist, jetzt gerade im Zuge von kontinuierlichen Veränderungen. Was bedeutet denn Mindset in diesem Sinne für dich ganz konkret?
Mindset heißt für mich ganz konkret eine lernende Organisation. Ich glaube, die Zeiten, auch wenn wir jetzt im Bankenbereich unterwegs sind und da sehr viele regulatorische Vorschriften aufgebaut sind, wo wir einfach so ein Stabliniensystem brauchen. Nur ich persönlich, ich bin der Meinung, das Stabliniensystem hat ausgedient. Dass einer alles im Blick hat und oder dem Mufti von oben nach unten das Ganze steuert, das wird in Zukunft in der Form in keinster Weise mehr funktionieren können. Jetzt ist es aber so, Mitarbeiter, die über Jahrzehnte zum Teil immer dasselbe gemacht haben, dann dahin zu führen, zu sagen, du bist jetzt dein eigener Chef, du bist dein eigener Organisator, du kannst dir deinen Arbeitsplatz, deinen Arbeitsablauf, den Prozess als solches so kreieren, wie du das möchtest. Das funktioniert in der Form nicht, wie ich mir das vielleicht ursprünglich einmal gedacht hatte. Also ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt runter zu den Mitarbeitern und sage, ihr seid die besten Organisatoren, also das habe ich ja tatsächlich gemacht, Mitarbeiterveranstaltungen, ihr seid die besten Organisatoren, da wollte ich jetzt unserem Orga-Leiter nicht auf die Füße treten und sagen, er ist der beste Organisator, sondern die Mitarbeiter sind die besten Organisatoren, weil sie tagtäglich feststellen, wo der Prozess Redundanzen hat und wo er gut durchläuft. Und nicht der Leiter Organisation und schon gleich gar nicht der Vorstand, sondern der Mitarbeiter vor Ort. Und dieses Wissen wollten wir anzapfen. Und es hat in der Form nicht funktioniert, also sagen, ihr bekommt jetzt die Kompetenz. Und ihr könnt jetzt euren Arbeitsplatz, euren Arbeitsablauf selber strukturieren. Es hat nicht funktioniert. Und das musste man entsprechend modellieren, die Mitarbeiter zu sensibilisieren, auch zu motivieren, zu sagen, Mensch, ich darf das, ich darf kreativ sein, ich bin immer konditioniert, zu 100% die Arbeitsanweisung in der Form einzuhalten, sondern ich bin der Chef der Arbeitsanweisung. Und da musste man wirklich ans Mindset ran und zu sagen, geh raus aus deiner alten Konditionierung und du darfst. Und das war jetzt sicherlich ein Prozess. In dem Prozess bewegen wir uns auch noch. Ich denke, einen Großteil haben wir jetzt schon erfolgreich hinter uns gebracht. Nur wir werden da ständig dran arbeiten dürfen, unsere Mitarbeiter noch mehr dazu zu motivieren und auch dahin zu bringen, dass sie sagen, ich kann mir meinen Arbeitsplatz selber gestalten.
Wie waren da so die ersten Reaktionen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
Grundsätzlich offen, vielleicht auch in Teilen ein bisschen reservierter, nur grundsätzlich offen. Nur in letzter Konsequenz sind wir da noch nicht auf die Straße gekommen. Wir mussten dann wirklich Projekte ins Leben rufen, wo wir sagen, jetzt geht er mal offen mit dem einen oder anderen Thema um. Sodass sich das ins tägliche Doing im Laufe der Monate und Jahre dann auch wirklich eingeschliffen hat. Da bin ich auch ernüchternd rausgegangen, weil ich mir gedacht habe, wir ziehen jetzt das durch und in einem halben Jahr sind wir da soweit. Nur wenn man wirklich an das Mindset ran will, das ist nicht wie bei einem Projekt, das ziehe ich dann durch und dann habe ich die Ergebnisse, das braucht einfach länger und wir wollen natürlich auch unsere Mitarbeiter mitnehmen. Also die durften wir jetzt nicht komplett überfahren und wollten wir auch nicht. Und wir haben dann auch festgestellt, Teil der Mitarbeiter, die war zufriedener, so wie es in der Vergangenheit gelaufen ist. Und von dem her haben wir uns dann eher auf die konzentriert, die da sehr offen sind und haben die dann mit, ja, das war dann für uns die entsprechende Keimzelle im Haus. So, dass hier auch im positiven Sinne jetzt die anderen Mitarbeiter infiziert wurden. Mensch, was macht denn ihr da? Das hört sich ja interessant an, das ist ja toll. Dann haben wir mal Marktplätze eingeführt, wo wir sagen, jeder Bereich hat dann da nochmal drüber berichtet, wie das ein oder andere gelaufen ist. Und das war schon ja, ein gutes Gefühl, auch dann zu wissen, im Haus läuft es jetzt sukzessive an. Und wir können darauf bauen, dass die Mitarbeiter auch in Zukunft das Haus mit weiterentwickeln werden. Weil, wie gesagt, das Stabliniensystem als solches, das hat für mich absolut ausgedient. Es wird in Zukunft, in der VUCA-Welt, in der wir unterwegs sind, wird es in der Form nicht mehr funktionieren können.
VUCA, gutes Stichwort. Es verändert sich ja nicht nur innerhalb jetzt bei der PSD Bank, bei euch zum Beispiel extrem viel, sondern auch natürlich außen im Markt, jetzt gerade durch Corona nochmal natürlich deutlich beschleunigter. Wenn wir aber mal gemeinsam rauszoomen und uns mal die Finanzbranche an sich anschauen, was sind da für dich so die großen Innovationstreiber gerade, beziehungsweise auch die großen Technologien oder vielleicht auch Geschäftsmodelle, wo du sagst, das wird in den nächsten Jahren spannend werden und das könnte auch die ganze Branche beeinflussen?
Ja, da würde ich vielleicht noch mal kurz zurückhüpfen, was die aktuellen Herausforderungen sind. Es war einmal die Regulatorik, einmal die Digitalisierung und dann der Nullzins. Je nachdem, wie sich jetzt die Bereiche weiterentwickeln, vor allem die Nullzinspolitik der EZB, werden sich auch die Geschäftsmodelle entsprechend ausrichten. Jetzt, wenn ich mal ganz ketzerisch sage, Banken haben ausgedient, es ist nur eine Frage der Zeit. Es gab ja mal die Aussage vom Bill Gates, was denke ich, Banking is necessary, banks are not. Und er hat sich da meines Erachtens im Zeitablauf ein bisschen vertan, weil ich glaube, er hat gesagt, so in den 90er Jahren oder Ende der 90er Jahren haben die Banken dann schon ausgedient. Gut, jetzt haben wir das Jahr 2020, es gibt immer noch Banken. Und von dem her habe ich natürlich sehr, sehr großen Respekt, wenn jetzt die ganz Großen im Markt in das Bankgeschäft eintreten sollten. Die ganz Großen im Markt sind für mich dann einfach die Aquas. Also wenn jetzt Apple mit ihrem Bezahlsystem, sind ja jetzt die ersten Ausläufer schon da, wenn jetzt Google mit reingeht, wenn Amazon mit reingeht, aufgrund des Datenhaushalts, was sie im Hintergrund haben, dann muss ich sagen, dann wird es die Universalbank in der Form in Zukunft nicht mehr geben. Da sage ich jetzt nicht, es wird 21 oder 23 sein. Ich glaube, ein bisschen mehr Zeit hat jetzt die Bankenbranche als solches schon noch. Nur ich gehe schon davon aus, dass das Modell einer Universalbank sehr stark kleingliedriger wird. Und man sieht es ja auch an den Startups, die rausgekommen sind. Nehmen wir mal das Startup aus Berlin, N26, kann ich ja hier im Podcast auch sagen, mit ihrer Abschlussstrecke im Girobereich, da haben sie ja das Feld von hinten extrem gut aufgerollt. Und da werden mehr Startups kommen und unter Umständen dann auch immer die Großen, die wirklich Großen, die dann sagen, sie nehmen sich einen Teil einer Universalbank raus und das machen sie richtig, richtig gut. Und das werden meines Erachtens die Herausforderungen der Zukunft sein, wie sich eine Bank zum Teil vielleicht sogar auch in naher Zukunft in gewissen Bereichen aufstellen kann. Nehmen wir mal den Einlagenbereich als solches. So hart, wie es sich jetzt anhört, so ist es dann aber auch grundsätzlich der, der komplette Einlagenbereich für Endkunden, und so leid man das auch tut, ist aktuell grundsätzlich ein Subventionsgeschäft. Weil sind wir mal ehrlich, was für ein Kunde legt denn jetzt seinen 10-jährigen Sparbrief für minus 0,30 an? Also so, dass die Bank vielleicht noch ein bisschen was verdient, weil aktuell sind die Refinanzierungssätze in dem Bereich. Also die Bank könnte sich jetzt über den Kapitalmarkt deutlich günstiger refinanzieren, wenn wir uns da mal die Swap-Sätze anschauen. Und von dem her, wann sich dann die neu in den Markt kommen, natürlich auf Segmente stützen, bei denen man Geld verdienen kann und bei denen man auch den Prozess nochmal deutlich verbessern kann. Und erste Ansätze sind ja da, was jetzt auch den Ratenkreditbereich angeht, also im Privatkreditbereich. Vorläufer sind jetzt da, ist aber noch nicht so spürbar im Baufinanzierungsbereich. Selbst im Firmenkundenbereich sind jetzt Ansätze da, das auf eine andere Finanzierungsform stellen zu können. Und im Einlagenbereich, da hat man jetzt sicherlich auch die Möglichkeit, noch einmal ins Ausland rauszugehen. Neue Modelle sind natürlich auch, klar, die Plattformen, die jetzt damit mit reindrängen. Alle großen Unternehmen, sind wir mal ehrlich, mit ganz wenigen Ausnahmen, ist das Plattformgeschäft. Schauen wir uns jetzt mal Amazon an. Und da sage ich, das, was Amazon gemacht hat, da ziehe ich zum einen total meinen Hut und zum anderen, ja, so leid es mir tut, wäre das eigentlich das ideale Geschäftsfeld einer Bank gewesen. Wir hätten beim Buchhandel dran gedacht, den zu digitalisieren. Nur was sind Banken schon seit jeher gewesen? Die waren im Grunde genommen digital. Es ist ja Buchgeld gewesen. Da hätten wir eigentlich als Banker drauf kommen müssen, dass man hier den ganzen Prozess digitalisiert. Und sind wir mal ehrlich, der ganze Datenhaushalt von Amazon oder auch von Google, was haben Banken damit gemacht? Nichts. Obwohl wir wirklich viel Information gehabt hätte. Und da sind wir auch immer noch von der Denke her weit, weit hinterher. Von dem her, wenn ich jetzt das Ganze langfristig betrachte, bin ich bei der Aussage, so hart es jetzt ist, Banking is necessary, Banks are not. Speziell auf Universalbanken. Und die Universalbank in der Form, das ist abhängig von Variablen und Weichenstellungen, die jetzt dann die nächsten Jahre dann auch gestellt werden, wie lange es jetzt noch in der Form Universalbanken gibt. Nur wenn die Tendenz anhält von den äußerlichen Parametern, dann wird es eine Frage der Zeit sein, bis es in der Form die Universalbank nicht mehr gibt.
Spannend. Das heißt, ihr werdet euch auch mehr dahin entwickeln, dass ihr von der Universalbank hin zu einzelnen Prozessen oder Teilprozessen, die ihr richtig, richtig gut macht, um euch gegen diese neuen Player auch zu positionieren.
Genau. Das ist unser Credo, und wir haben für uns jetzt drei Produkte in der Form mal rausgepickt, wo wir sagen, die machen wir richtig, richtig, richtig gut. Und es ist bei uns das Girokonto, weil wir sagen, da sind wir Hauptbankverbindung, und dann ist der Kunde grundsätzlich erst einmal bei uns. Und wenn er dann eine Finanzierung braucht, sei es jetzt im Ratenkreditbereich, sei es im Baufinanzierungsbereich oder falls er mal eine Frage zur Altersvorsorge hat, in der Regel geht man dann auch einmal zu seiner Hausbank. Von dem her ist das für uns einfach ein Ankerprodukt, und wir haben das auch wirklich attraktiv gestaltet. Ist alles kostenlos, EC-Karte, Kreditkarte, Kontoführungsgebühr gibt es keine bei uns. Von dem her sagen wir auch wirklich, wir brauchen ein Ankerprodukt, und es ist das Gehaltsgirokonto. Und das machen wir jetzt auch wirklich richtig gut. Da sind wir auch aktuellen Projekten. Zum Teil haben wir es jetzt auch schon gut abgeschlossen. Und da haben wir ein richtig tolles Produkt kreiert. Das nächste ist dann der Ratenkreditbereich, weil wir sagen, Ab und zu braucht man immer mal ein bisschen Geld und das wird auch in Zukunft so sein. Und da wollen wir auch mit unseren Kunden dann weiterhin unterwegs sein. Und natürlich ist immer noch der Nestbau im Fokus unserer Kunden. Irgendwann will man sich vielleicht eine eigene Wohnung einmal zulegen, beziehungsweise das eigene Häuschen. Und da wollen wir dann auch ein guter Partner sein. Und in allen dreien haben wir in den letzten Jahren nochmal kräftig investiert, in die Produktentwicklung, auch in die Prozesse als solches. Und auf die drei wollen wir uns auch tatsächlich schwerpunktmäßig konzentrieren.
Merkt ihr auch, dass dieser sehr klassische Bereich der Baufinanzierung oder Nestbau, wie du gerade gesagt hast, digitaler wird oder wird da immer noch sehr stark der persönliche Kontakt gesucht?
Es ist nach wie vor der persönliche Kontakt ein sehr wichtiger Kanal. Was wir jetzt die letzten Jahre schon feststellen, die Telefonie nimmt zu. Wir haben auch Testballone laufen lassen, zu 100% digital das Laufen oder abzuwickeln. Das sind unsere Kunden, also unsere Zielgruppe ist der normale Häuslebauer, der ein-, zweimal so eine Finanzierung macht, vielleicht auch dreimal, aber nicht der Professionelle, der dann vielleicht die 75. Immobilie sich zulegt. Für den normalen Häuslebauer ist da so viel Emotion drin. Zum einen ist da nicht das Know-how vorhanden, das zu 100% digital zu machen und zum anderen auch nicht das Vertrauen. Und wir haben auch feststellen dürfen, wir arbeiten auch mit Vermittlern zusammen, dass dann wirklich einmal Kunden bei uns in der Schalterhalle stehen. Und wenn man es fragt, was sie hier oder was wir für sie tun können, dann kommt die Aussage, wir wollten nur wissen, ob es es auch wirklich gibt. Weil die PSD-Bank als solches ist vielleicht noch nicht so bekannt wie eine Sparkasse. Und von dem her, ja, schlägt dann doch einmal einer auf, der uns nicht kennt, weil wir gute Finanzierung haben und die wollen uns dann auch persönlich einmal sehen. Ja, im Baufinanzierungsbereich ist es noch wichtig, persönliche Beratung anzubieten, auf jeden Fall. Der persönliche Besuch ist stabil, aber leicht abnehmend. Telefonie nimmt zu und grundsätzlich die Anfragen online haben deutlich zugenommen. Also der Eingangskanal, die Erstkontaktaufnahme, ganz klarer Schwerpunkt online. Irgendwann einmal verlässt man den Kanal online und geht dann eher in den persönlichen Kontakt.
Dieses veränderte Kundenverhalten bedeutet natürlich auch einen anderen Servicegedanken für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei euch. Wie haben dort die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf reagiert, dass sich ihr Tätigkeitsfeld weg vom persönlichen Kontakt mehr und mehr hin auch zu einem digitalen oder telefonischen Kontakt verschieben? Habt ihr dort spezielle Schulungen angeboten oder wie seid ihr damit umgegangen?
Also zum einen hat man mal, den Vorteil, dass wir im Baufinanzierungsbereich Jahr für Jahr ständig gewachsen sind. Das heißt, im Präsenzbereich muss man jetzt nicht unbedingt Mitarbeiter umschiften in andere Bereiche, sondern die konnten ihrem Bereich auch treu bleiben. Da musste man nicht irgendwo eingreifen. Natürlich die Beratung, die persönliche Beratung, da haben wir schon einmal nachjustiert, weil wir auch gesagt haben, die Videotelefonie, speziell jetzt seit Corona, hat es nochmal deutlich zugenommen. Und da sind wir natürlich in entsprechende Schulungen auch eingestiegen. Wir hatten Videotelefonie auch vorher schon. Also es ist einmal völlig unabhängig von der aktuellen Situation. Wir sind die letzten Jahre immer in die Qualifizierung oder haben die letzten Jahre immer in die Qualifizierung unserer Mitarbeiter investiert. Klar. Auch in die Telefonie. Wir haben durch das aktive Beschwerdemanagement haben wir dann auch unsere Lehren daraus gezogen, wo kommen denn die Rückfragen, wo sind denn Reklamationen. Auch außerhalb von dem Beschwerdemanagement haben wir einfach mal dokumentiert, wo gibt es denn Rückfragen unserer Kunden, und haben versucht, das dann gleich vorne in die Beratung mit reinzupacken und zu sagen, das, was für uns verständlich ist und nachvollziehbar, ist für einen Endkunden als solches vielleicht nicht, aber immer nachvollziehbar. Und das haben wir versucht, auch nach vorne reinzupacken.
Helmut, erstmal vielen Dank schon mal bis dahin für die spannenden Einblicke in ganz, ganz viel Veränderung bei euch, jetzt speziell bei der PSD, aber auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch in der Branche an sich. Deswegen zum Abschluss die Frage, welchen Ratschlag würdest du denn einer Person mit auf den Weg geben, die sich gerade mitten in der Veränderung befindet? Ob das jetzt als Mitarbeiter ist oder also als Kollege, Mitarbeiter oder vielleicht auch im privaten Umfeld, aber jemand, der sich gerade in einer Situation befindet, wo sich ganz viel äußerlich auch verändert durch andere Rahmenbedingungen, das haben wir jetzt durch Corona natürlich alle mitbekommen, oder aber auch durch die Organisation, die sich verändert.
Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt an, ich würde Ihnen einen Ratschlag geben, umarme die Zukunft und sei Neuem offen gegenüber. Halte nicht krampfhaft an dem Alten fest. Ein Kollege sagt immer, wenn du dich nicht veränderst, verändert dich die Zeit. Und da ist was Wahres dran. Von dem her, ich glaube, man braucht keine Angst vor der Zukunft haben. Ja, es gibt eine Studie, die zeigt, dass in der Bevölkerung 85% der Zeit, seiner eigenen Zeit, damit verbringt, sich Befürchtungen zu machen, wie die Zukunft eintreten könnte. Also das heißt, man macht sich eigentlich nur 15% positive Gedanken. Und in der Realität hat sich dann herausgestellt, von den 85% treten eigentlich nur 15% ein, wo man sagt, ja, jetzt tritt tatsächlich eine Veränderung ein. Und das Paradoxe davon ist, von denen 15% sind wieder 85% überhaupt nicht schlimm. Also das heißt, man macht sich viel zu viel Gedanken über die Zukunft, was schlecht laufen könnte. Man konzentriert sich viel zu wenig auf das, was man jetzt eigentlich schon hat und was in Zukunft toll werden wird. Und die Vergangenheit hat es gezeigt, dass die Zukunft in der Regel immer gut geworden ist. Also das ist mein Ratschlag, zumindest auf der Flughöhe, so wie du die Frage jetzt gestellt hast.
Ein toller Ratschlag zum Abschluss. Helmut, umarme die Zukunft, definitiv ein Credo, was wir mitnehmen können. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Gespräch. Hat super viel Spaß gemacht. Danke, dass du uns mit auf deine persönliche Reise, aber auch die Reise der Finanzbranche und der PSD Bank genommen hast. Und vielen Dank fürs Dabeisein.
Vielen Dank, Julian.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Du willst mehr über das Thema digitales Mindset und Transformation erfahren? Dann schau doch mal auf unserer Website onestoptransformation.com oder auf Social Media vorbei oder melde dich für unseren Newsletter an. Wir freuen uns auf dich.